Gefangen zwischen Drogen und Online-Spielsucht trifft ein junger Mann im Krankenhaus seinen Schöpfer. Gott bildet ihn aus und schenkt ihm ein neues Leben. Willkommen bei Menschen im Fokus. Wir wollen besondere Geschichten von besonderen Menschen erzählen. Und heute ist bei mir im Studio der Simon Janssen. Nun, Simon Janssen lebte einst ein sehr zurückgezogenes Leben, hatte sich von Menschen versucht zu distanzieren, aber heute versucht er ständig, Menschen zu begegnen. Sein Missionsfeld sind die Straßen und die Städte dieser Welt. Wie kam es dazu und welche Erfahrungen hat er gemacht? Das wollen wir ihn selber fragen. Herzlich willkommen, Simon. Danke, dass du bei uns heute im Studio bist.
Dankeschön. Schön hier zu sein.
Danke dir. Ich bin gespannt auf deine Geschichte. Ich weiß, du hast viel erlebt im Leben. Und wenn man das so ein bisschen hört, du kommst aus der Vergangenheit, eine Art Menschenphobie, Online-Spielsucht, Drogengeschichten. Das klingt erstmal alles sehr, sehr weltlich, sehr abstrakt, weit weg. Und wie ist dazu gekommen? Also aus welchem Leben kamst du? Wie war dein Leben früher?
Ja, also mein Leben war, ich sag mal, eigentlich ganz normal, wie ihr das auch so kennt, dass man halt, eine normale Kindheit durchlebt hat, jetzt nichts Außergewöhnliches. Und auch, ich sag mal, wirklich in einer gesunden Familienstruktur war. Und dann hat man zunehmend halt, desto älter man wurde, erlebt, dass auch gewisse Störungen in der Familie gewesen sind, die vor allen Dingen dadurch sich geäußert haben, dass vielleicht nicht so viel Zuwendung da war, wie notwendig gewesen wäre, um wirklich, ja, ich sag mal, eine Wertschätzung für sich selbst oder auch für andere ganz natürlicherweise zu entwickeln. Oder dass Probleme, die sich angestaut haben im Herzen, nicht so zur Sprache gekommen sind, gerade bei den engsten Vertrautesten, bei den Eltern. Und dann geschieht so eine Entfremdung, aber man hat zwar seine Eltern neben sich, aber es sind nicht wirkliche Ansprechpartner oder Freunde. Und ich habe dann halt erlebt, wie ich dadurch, dass ich nicht zu Hause so den Halt erlebt habe, bin ich dann mit Menschen in Kontakt gekommen, die sehr, ich sag mal, fragwürdigen Dingen nachgegangen sind oder nicht so schöne Gewohnheiten in ihrem Leben schon entwickelt hatten. Und ich habe, weil ich keinen Selbstwert wirklich in mir hatte, habe ich mich da nicht gegengestellt, sondern habe diese eher bewundert. Ja, also für, ich sag mal, Rauchen, Trinken, Skateboard fahren, gut, das ist jetzt ja auch nichts Verwerfliches unbedingt, aber dass die Leute, die damit halt, die das machen, oftmals mit so welchen Dingen auch hantieren, ne? Und dann bin ich halt, dadurch, dass ich diese Festigkeit nicht hatte, bin ich mit diesen Menschen in Kontakt gekommen und habe dann diese Gewohnheiten mir auch, angewöhnt. Und ich fand das auch cool. Also ich hatte, weil ich keinen Selbstwert hatte, habe ich sehr stark nach außen hin halt versucht, jemanden darzustellen. Ja, ich war auch sehr viel im Fitnessstudio zum Beispiel, um einfach nach außen hin zu wirken, weil ich im Innern sehr leer war. Verstehst du? Und ein Bruder hatte mal ein Zitat gebracht: Wer viel im Schaufenster stehen hat, hat wenig auf Lager. Ja, also so war mein ganzes Leben, hat sich eigentlich davon so mehr oder weniger war davon geprägt, dass ich nie so die Anerkennung und Bestätigung von zu Hause bekommen habe, die ich eigentlich vielleicht gebraucht hätte. Aber letztendlich habe ich mich dennoch selber entschieden, diesen Weg zu gehen. Und ich muss auch sagen, meine Eltern, ich habe ganz tolle Eltern, ich will sie dadurch jetzt nicht schlecht reden, ne? Ich denke, jeder von uns hat seine Fehler und Schwächen im Leben. Sie haben auch trotzdem immer zu mir gestanden, auch wenn ich vielleicht Dinge gemacht habe, auch heute, die entgegen dem standen, was sie eigentlich für gut für mich erachtet haben, haben mich trotzdem unterstützt und nie fallen gelassen und standen immer wertschätzend zu meiner Seite. Und von dem Aspekt her habe ich, glaube ich, die besten Eltern, die man sich vorstellen kann.
Also Simon, Drogen und Computersucht, das klingt schon nach ziemlich viel, ziemlich tief in der Misere. Wie ist dazu gekommen? Wie wird man computersüchtig?
Ja, danke für die Frage, Ronny. Das ist natürlich ein langer Prozess, der dahinter steckt. Ich denke, wir werden auch noch genauer darauf eingehen. Aber ich denke, hauptsächlich war es, dass ich im falschen Umkreis von Leuten war und diese Gewohnheiten, die sie hatten, auch übernommen habe, weil ich einen geringen Selbstwert hatte. Und ich denke, da können sich auch viele mit identifizieren vielleicht, dass man Dinge tut, die man eigentlich nicht unbedingt für gut heißt, aber einfach nur um dazu zu gehören. Es war so ein Gruppenzwang, der eigentlich dazu geführt hat, dass ich mich darauf eingelassen habe. Und dadurch, dass ich dann diese Drogen konsumiert habe, ist dann irgendwann auch so eine Leere immer mehr in mir entstanden. Also die Drogen füllen vielleicht für einen gewissen Zeitpunkt Lücken.
Ja. Du hast neben dem Online-Spielen hast du noch Drogen genommen. Darf ich fragen, welche Drogen?
Genau, das war Marihuana hauptsächlich. Und am Wochenende habe ich viel Alkohol getrunken. Und dann letztendlich aber auch Amphetamine zu mir genommen, weil das, was ich, also dieser Kick hat mir nicht mehr gereicht. Oder diese Probleme, die ich in meinem Herzen, in meiner Seele hatte, die waren so stark, diese Last, die ich empfunden habe, dass als ich dann diese Drogen konsumiert habe, vor allen Dingen dann auch Amphetamine, das ist wie, als ob man für einen Moment absolut frei ist von all diesen Problemen. Aber das richtig Gemeine daran ist, wachst du nächsten Morgen oder Nachmittag auf, dann kommen die Probleme noch stärker zurück und dir geht's noch viel schlechter. Mhm. Und das ist wie so eine Spirale, so eine Abwärtsspirale, Negativspirale, die immer schlimmer wird und immer, ich sag mal, schwieriger wird zu bewältigen, desto länger man da drin ist. Mhm.
Wie alt bist du gewesen, als das kam? Also sowohl die Drogen als auch das Online-Spielen?
Also es war ein langer Prozess. Ich habe erst angefangen mit Gameboy, dann kamen die Konsolen und ich bin dann halt auch zu den Nachbarn gegangen, weil ich zu Hause selber nicht so viel spielen konnte. So konnte ich mir dann sozusagen da die Zeit holen, um dieses Bedürfnis, was ich hatte, zu stillen. Und gleichzeitig habe ich ja auch, ich sag mal, in der Schule gemerkt, dass ich mich halt eher immer so ein bisschen zurückgezogen habe. Diese Spiele bewirken das, dass man sich so innerlich so ein bisschen zurückzieht und immer mehr in so seiner eigenen Welt anfängt zu leben. Ne? Ja, und dadurch ist auch so eine Leere in einem und man versucht, diese Leere halt immer mehr zu füllen. Und ich habe auch von zu Hause her jetzt nicht so, ich sag mal, gesunden Selbstwert mitbekommen, so dass ich versucht habe, halt nach außen hin mir diesen Wert zu holen, indem ich halt im Spiel jemand war oder indem ich nach außen hin halt viel Fitness auch betrieben habe. Und letztendlich kamen dann noch die Drogen dazu, weil ich dann, als ich dann angefangen habe, Skateboard zu fahren, bin ich dann in Kreise von Menschen hineingekommen, die diese Dinge halt sehr gewöhnlich auch konsumiert haben. Ich habe angefangen zu rauchen, ich habe angefangen, meinen ersten Joint dann auch zu rauchen, Alkohol zu trinken, so zwischen 14, 15, 16 rum. Und bin dann immer tiefer da reingeschlittert in das Ganze. Ja, und dann ist daraus ein paar Jahre später eine richtig schwere Online-Spielsucht entstanden.
Mhm. Wenn man spricht von so einer Online-Spielsucht, dann fragt man sich natürlich ganz automatisch, wie viel Zeit verbringt man denn, dass es in einem Leben so stark bergab geht? Also wie lange hast du täglich vielleicht gespielt?
Also du hast ja so einen Gesamtcount, wie viel Spielzeit du insgesamt hast. Und ich hatte in vier Jahren hatte ich 2 Jahre reine Spielzeit. Also das heißt, ich habe jeden Tag 12 bis 14 Stunden gespielt. Und ja, es war mein Leben. Ich konnte nicht ohne dieses Spiel mehr existieren. Ich habe meinen ganzen Wert daraus gezogen. Das heißt, in dieser virtuellen Welt war ich jemand, der ich in der realen nicht sein konnte, weil ich noch gar nicht so weit gereift war und weil ich so viele seelische Probleme hatte. Und ich, um ein Beispiel mal ganz kurz zu geben, ich habe ja teilweise dann noch Nächte durchgespielt, Tage durchgespielt, gerade die Wochenenden hat man natürlich durchgespielt. Da bin ich dann morgens früh irgendwann ins Bett gegangen, habe dann vielleicht eine Stunde geschlafen, bin dann aufgestanden, weil ich auf Toilette gehen musste. Und ich habe so eine Lust gehabt, wieder innerlich zu spielen, also so ein starkes Bedürfnis, dieser Sucht wieder nachzugehen, dass ich mich dann einfach wieder, obwohl mein Körper eigentlich streiken müsste irgendwann, mich wieder an den Rechner gesetzt habe und weitergespielt habe. Und da ist mir auch dieser Bibelvers hängen geblieben damals immer. So wie du damals dein Körper als Werkzeug zur Ungerechtigkeit eingesetzt hast, sollst du jetzt deinen Körper oder dich als Menschen als Werkzeug der Gerechtigkeit einsetzen. Also so wie damals die Sucht mich zu dem Schlechten getrieben hat, so kann Gott dein Herz verändern, dass diese, dass eine positive Sucht entsteht, für das Richtige zu wirken und da genauso mit so einem Eifer gesund natürlich seine Zeit auch einzusetzen.
Interessant, ja. Von Gott wusstest du damals wenig noch zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist es ja so, dass wenn du viel Zeit online verbringst, also sogar 12 bis 14 Stunden täglich, also im Schnitt, und sozusagen in der realen Welt eigentlich gar nicht mehr dich wohlfühlst. Also wenn du in der realen Welt bist, dich eher mit Drogen betäubst und du nur Menschen meidest, soweit du kannst, dann muss man ja davon ausgehen, dass auch das Leben so ein bisschen ja, auf der Strecke bleibt. Und Menschen haben ja auch Erwartungen an dich. Also deine Eltern, deine Freunde, deine Lehrer. Was ist aus diesen Erwartungen geworden? Wie konntest du die beantworten oder erfüllen? Oder wie haben sie überhaupt reagiert auf dich?
Also ich habe damit sehr zu kämpfen gehabt, weil diese Sucht vereinnahmt ja dein ganzes Leben. Das heißt, deine ganze Zeit wird nur in dieses eine Projekt, was für dich das Wichtigste geworden ist, hineingesteckt. Und so, ich habe ja nebenher mein Abi gemacht. Und wenn ich
aber erfolgreich.
Auch noch abgeschlossen, aber mit Ach und Krach. Ich war zwar anwesend, aber nicht leistungsfähig, sagen wir mal so, weil ich im Hinterkopf schon immer hatte, gleich nach Hause spielen. Und zu der Zeit, wo diese Online-Spielsucht sich auch immer mehr gefestigt hat, habe ich dann auch jeden Tag einen Dealer aufgesucht, habe dort mit ihm zusammen halt konsumiert, die Tüten geraucht und haben dann auch da gespielt, bin dann aber wieder nach Hause, habe dann da weitergespielt. Also das hat mich total vereinnahmt und ich wurde auch handlungsunfähig irgendwo. Also die ganzen Herausforderungen, die an mich gestellt wurden von außen, haben mich total überfordert. In der Schule habe ich mich total fehl am Platz gefühlt. Zu Hause wollte man allem aus dem Weg gehen, weil man schon genau wusste, dass natürlich eine gewisse Vorahnung da ist. Aber man wollte das natürlich irgendwie wegwischen oder umgehen, dass es keiner mitbekommt. Und das ist noch, was einen zusätzlich immer mehr belastet und ja, wie so eine Last sich immer mehr in deinem Leben aufbaut.
Mhm. Ist eigentlich interessant, oder wie ein Jugendlicher, beziehungsweise sogar schon ein junger Mann, anstatt sozusagen im Leben anzukommen und im Leben was zu erreichen, was zu bewirken, wie in die Kindheit zurückversetzt, nur noch am Spielen ist. Das ist ein Phänomen, glaube ich, das ist heute gar nicht selten. Das sehen wir, glaube ich, ganz viel weltweit, dass viele erwachsene Männer und Frauen eigentlich mehr spielen, als sich wirklich mit dem Leben zu beschäftigen. Ist das denn deinen Eltern eigentlich aufgefallen? Also, dass irgendwas vielleicht mit deiner Laufbahn nicht stimmt, dass du dich zurückziehst aus der Welt, dass du vielleicht komisch reagierst, weil du unter Drogen bist. Haben die das gemerkt?
Also meine Mutter hat das gemerkt, sehr stark. Mein Vater dann irgendwann auch. Aber man verdrängt das als Eltern, weil man das nicht wahrhaben möchte. Das ist etwas, wo man ganz schwierig mit umgehen kann und wo ich auch gemerkt habe, dass meine Mutter dann Sachen halt mir hingelegt hat, zum Beispiel ein Baggy mit Drogen drinne. Und das lag dann kommentarlos da. Sie hat aber selber nichts dazu gesagt. Aber es tat ihr halt sehr, sehr, sehr weh. Aber sie wusste auch nicht, was sie machen soll, weil ich halt selber darin so gefangen war, aber sie auch so beschäftigt, dass man, ja, das ist dann so schwierig. Wie soll man jetzt einen Lösungsansatz finden? Ne? Das war eine ganz große Herausforderung.
Stell ich mir auch als Elternteil sehr schwer vor. Also wenn du siehst, wie dein Kind sich so verändert und du eigentlich so, du hast so eine Ahnung, dass da was ist, aber wie gehst du damit richtig um? Das ist, glaube ich, wirklich, also was Eltern, ja, ich sag mal, vor schwere Herausforderungen stellt, was ihnen vielleicht auch Angst macht, mit sowas konfrontiert zu sein, weil man das auch so schlecht üben kann. Wie geht man damit um? Hast du denn das Gefühl gehabt, dass sich deine Eltern trotzdem in der Zeit gut um dich gekümmert haben? Dass sie für dich da waren? Oder war da auch so eine Distanz zwischen dir und deinen Eltern? Hast du dich auch aus der Familie abgekoppelt?
Also ich habe mich ziemlich von der ganzen Familie abgekoppelt, weil die das natürlich nicht gut geheißen haben, was ich dort tue. Aber ich habe mich darin auch so alleine gefühlt. Ja, also, und dadurch entsteht natürlich auch irgendwo eine Distanz. Und ich hatte auch nicht wirklich einen guten Freund. Das war der große Nachteil bei mir. Ich denke, weil ich ja manche das Glück gehabt, dass sie dann an einen guten Freund geraten, der so ein bisschen Elternersatz in diese Richtung vielleicht spielen kann und ermahnt, zurechtweist, aber freundschaftlich, wertschätzend. Das habe ich nicht gehabt. Und dementsprechend war es natürlich dann auch, ich sag mal, sehr schwer, da irgendwie rauszukommen. Ich hatte keine Hilfen in dem Sinne.
Ja. Wie hast du es überhaupt geschafft? Wie hast du es jemals geschafft, aus dem Leben rauszukommen? Ich meine, heute bist du frei davon, aber dieser Sprung von dem alten Leben zu dem Mann, der du heute bist, wie hast du das überwinden können? Also wie kam es, welche Situation in deinem Leben hat dazu geführt, dass du heute frei davon bist?
Das ist auch absolut so gewesen. Und ich bin sehr dankbar. Ich bin im Glauben erzogen worden und aufgewachsen. Und ich hatte schon irgendwie immer so ein Gespür für was richtig und falsch ist. Und ich habe mich auch nie wirklich wohlgefühlt in dieser Situation. Ich hatte nur keine Lösungsansätze dafür. Ich habe mich sehr gefangen darin gefühlt. Aber ich wollte da eigentlich nicht drin sein. Und was sehr gut für mich immer war, dass meine Eltern mich dahingehend erzogen haben, wirklich seine Pflicht zu erfüllen, seine Arbeit nachzugehen. Und ich habe halt, auch wenn ich viel gespielt habe, habe ich natürlich versucht, nebenher meine Schule, meine Arbeit auch zu bewältigen. Ich habe mein Abi dann noch gemacht. Ich habe eine Ausbildung als Tischler gemacht. Alles mit Ach und Krach. Aber Hauptsache, ich habe meine Pflicht erfüllt. Aber ich glaube, gerade diese Dinge haben mich sehr davor bewahrt, noch tiefer abzurutschen und haben mir geholfen, halt mich diesen Lebensrealitäten auch zu stellen. Weil im Spiel kannst du dich von allem zurückziehen und in der Lebensrealität wirst du mit all diesen Problemen konfrontiert. Aber gerade das ist so wertvoll, weil dadurch erkennst du, was du eigentlich verändern musst oder wo Potenziale sind zur Veränderung. Und ich habe mich in dieser Zeit sehr stark danach gesehnt, irgendwie auch jemanden zu haben, der mir zur Seite steht oder der mich da vielleicht an die Hand nehmen kann, weil ich das jetzt in der Gemeinde, wo ich war, nicht so erfahren habe, auch im Glauben. Und ich war eigentlich auch erstmal auf Kriegsfuß mit Gott, muss man auch dazu sagen. Das Interessante war, dass ich dann meinem Nachbar begegnet bin, also der neben dem Elternhaus wohnt. Und das war damals mein bester Freund. Aber dann kam Markenklamotten, Rauchen, Trinken. Und er war halt ganz einfacher, der bei Taco einkaufen war, der sich da nichts draus gemacht hat. Und so wollte ich mit dem nichts mehr zu tun haben, weil er hätte ja mein Image beschmutzen können sozusagen. Also so habe ich früher gedacht. Und den habe ich nach ein paar Jahren, wo ich in dieser Krise auch war, wieder getroffen. Und er hat mich dann gefragt, Mensch Simon, hast du nichts mit dem Glauben zu tun? Du glaubst doch auch an Gott. Und hat mich dann so gefragt und ich habe mich so gewundert, weil ich kannte das von ihm so gar nicht eigentlich. Und er war selber auf der Suche nach Gott. Also er hat nach, Antworten auf viele Lebensfragen gesucht, hat die aber nicht im Internet gefunden. Und sein Papa, der hat auf der Marienhöhe damals sein Abi gemacht und der hat ihm dann vorgeschlagen.
Marienhöhe ist eine Schule.
Genau, Marienhöhe ist eine Schule. Mhm. Wo er ein Abitur gemacht hat, wo er auch den Glauben dann so richtig kennengelernt hat. Und dort hat er dann den Glauben kennengelernt und hat dann seinem Sohn empfohlen, also meinem Nachbarn, mal eine Bibel zur Hand zu nehmen. Hat die dann in die Hand genommen und hat darin diese Antworten gefunden auf seine Lebensfragen und war total begeistert, ist mir dann über den Weg gelaufen und hat mich dann halt auch ausgefragt, so was ist mit dir denn jetzt? Und was mich sehr angesprochen hat, ist einfach, dass es nicht aufgezwungen war, dass es so ehrlich, erfrischend, aufrichtig, natürlich war. Und dann habe ich gesagt, wollen wir uns nicht mal zusammensetzen? Und so fing das eigentlich an. Und dann bin ich über ihn in einen Hauskreis hineingekommen, wo ich dann das erste Mal so richtig erlebt habe, wie, ich sage mal, befreiend die Wahrheit sein kann. Also ich habe einen Geschmack dafür bekommen, sagen wir mal so. Weil die Leute, die da in diesem Hauskreis waren, haben das wirklich gelebt. Und da fing was an in mir zu keimen. Da wurde ein Same gesät, der immer mehr mir geholfen hat, diese Probleme dann Stück für Stück zu erkennen, zu identifizieren, aber auch zu überwinden. Und das war eigentlich der ganz wichtige Anfangspunkt so in dieser Entwicklung, in dieses neue Leben mit Christus einzutauchen.
Und da warst du so Anfang, Mitte 20?
Genau.
Und das ist das erste Mal sozusagen wirklich so einen Hauskreis kennengelernt, Bibelarbeiten. Und die Leute kamen dir auch nicht komisch vor am Anfang. Also du fühltest dich da sogar angenommen, sagst du.
Sehr. Also weil ich diese Wertschätzung, dass sie mich so angenommen haben, wie ich bin. Und in der Welt war immer dieser Kampf, dieser Rangstreit, auch in der Familie. Wer ist der Bessere? Wer verdient am meisten Geld oder wer hat die beste Ausbildung gemacht? Ne? Diese weltliche Ehre war halt sehr hochgestellt und dieser Druck, der damit auch einhergeht. Und das habe ich da überhaupt nicht erlebt. Das war frei von diesen Dingen und das hat mir unglaublich gut getan.
Was ist denn in dieser Zeit, also in der Zeit, als du jetzt diesen Hauskreis besucht hast, den Hausbibelkreis, Was ist in der Zeit aus deiner Drogensucht geworden und deiner Online-Spielsucht? Hattest du was beides parallel?
Das lief beides parallel, aber mein Gewissen wurde immer mehr beschwert, oder ich habe halt immer mehr erkannt, dass diese Dinge mich halt eher zum Verderben führen und mir nicht helfen, das eigentlich zu leben, was ich eigentlich wirklich leben möchte. Also es ist ein beständiger Prozess gewesen, wo ich immer mehr gelernt habe, auch diese Dinge ja richtig einzuschätzen und auch Kraft von Christus bekommen habe, sie auch immer mehr zu überwinden.
Gab es denn irgendwo so einen Punkt in deinem Leben, wo man so dran festmachen kann? Also hier kam Christus in mein Leben, hier hat sich stark was verändert. Also gab es so einen Punkt bei dir?
Ja, tatsächlich. Und zwar war ich ja noch in dieser Situation gefangen, aber ich habe immer mehr die Wahrheit kennengelernt, auch in diesem Hauskreis, auch ganz praktisch. Aber ich hatte auch einen Knorpelschaden im Knie, der mich auch sehr belastet hat, weil ich habe als Tischler gearbeitet und da ist das Knie natürlich die Lebensversicherung oder die Versicherung, in diesem Job überhaupt arbeiten zu können. Und das wurde halt auch immer schlimmer. Das ist damals auch entstanden, als ich bei der Bundeswehr war. Das war nicht der richtige Platz für mich, aber weil ich ja halt Mann darstellen wollte, weil ich zu den Starken gehören wollte, bin ich dann halt zur Bundeswehr gegangen, obwohl ich viel besser Zivi hätte machen sollen. Und bei der Bundeswehr habe ich ganz starke Konflikte mit diesem ganzen System gehabt, auch mit dieser Unmoral, die da war. Das war gar nicht der Ort, wo ich hätte hingehen sollen, von meiner Beschaffenheit her. Und dadurch, durch diesen innerlichen, beständigen, seelischen Konflikt, ist dann auch diese Aufweichung des Knorpelgewebes entstanden oder Fehldurchblutung.
Das ist so eine spannende Sache. Mhm. Durch das Seelische ist der Knorpel kaputt gegangen.
Ist der Knorpel kaputt gegangen, auf beiden Seiten. Das ist ja das Interessante. Das ist ja nicht nur eine einseitige Geschichte gewesen, sondern daran kann man sehen, dass es halt nicht nur eine lokale oder bei dem linken Knie nur war, sondern es war auch beim rechten anfänglich schon. Und durch diese seelischen Konflikte entstehen halt auch diese Erkrankungen, die dann auch immer schlimmer werden können, desto länger diese Konflikte halt da sind. Und dadurch bin ich dann ins Krankenhaus damals. Heute hätte ich es anders gemacht, aber man lernt immer aus der Vergangenheit. Und dort haben sie dann dieses Knorpelgewebe festgeschraubt mit 6 Schrauben und wollten dann halt ein Jahr warten, dass es wieder zusammenwächst und dann wieder in Ordnung ist. Und nach einem Jahr haben sie es reatroskopiert und haben halt wieder reingeschaut ins Knie und haben eine ganz, ganz schlechte Diagnose gegeben. Und der Arzt sagte dann zu mir: Herr Janssen, wir hätten die Schrauben gar nicht entfernen können, das wäre uns alles entgegengefallen. Und dann dementsprechend war ich sehr geknickt. Das hat mich sehr getroffen und ich war sehr verzweifelt. Habe dann aber weitergearbeitet und habe dann nach einer anderen Lösung gesucht. Und dann habe ich eine Spezialklinik in Hannover kennengelernt, die sich halt auf diese Sachen auch spezialisiert haben. Und die haben halt angeboten, dass sie aus meinem gesunden Knie, was ja auch schon anfänglich, dass sich dieser Schaden immer mehr auswirkt, auch in diesem Knie, da wollten sie halt was entnehmen, ne? Und das dann halt auf einer Petrischale im Labor künstlich hochzüchten und dann am kranken Knie angleichen. Das war eigentlich die Therapie, die mir vorgeschlagen wurde. Und das habe ich natürlich Hoffnung gehabt, dass es dadurch wieder in Ordnung kommen kann. Da habe ich meine ganze Hoffnung auch reingesetzt. Und habe natürlich weiter ganz schlechten Lebensstil geführt, was natürlich das nicht begünstigt hat. Also gespielt, die Drogen genommen, Alkohol getrunken und. Und bin dann ja in dieses Krankenhaus dann gegangen, das war 2012. Und als diese Formalitäten dort abgeschlossen waren, meine Mutter dann nach Hause gefahren ist, kam diese ganze Last, die ich vorher, ich sag mal, durch Drogen versucht habe zu kompensieren, auf meine Schultern. Und ich bin total verzweifelt durch dieses Krankenhaus gelaufen. Und ich war innerlich so zerbrochen und zerrissen und hatte so eine Angst und wusste, es ist einfach nur schwarz, als ob wie so im freien Fall. So könnte man sich das vorstellen. Ich war wie im freien Fall. Ich denke, solche Momente kennt der eine oder andere auch. Und dann auf einmal stand ich vor einem Andachtsraum. Das war ein evangelisches Krankenhaus. Und dieser Andachtsraum, der war dann so schön mit so einem Hausbrunnen bestückt und Bibeln waren ausgelegt, viel Holz, also sehr natürlich. Ich bin dann da reingegangen, habe erstmal durchgeatmet und habe gedacht, okay, nimmst mal die Bibel zur Hand. Und dann habe ich da drin gelesen, habe aber jetzt nicht so den Frieden für mich gefunden. Und dann habe ich einfach mich hingekniet und gebetet. Und das war echt ein Gebet aus tiefstem Herzen, aus tiefster Seele, wie ich es vorher noch nie gesprochen habe in meinem Leben, aus tiefster Verzweiflung heraus. Und da habe ich wirklich ein Wunder erlebt. Und ich bin dann auf dem Weg zu meinem Zimmer gewesen und auf einmal diese zentnerschwere Last und diese Verzweiflung, die wich komplett und ich war total ruhig, friedlich, dankbar und ich hatte überhaupt keine Angst mehr. Ich hatte auch überhaupt keine Zukunftssorgen mehr und ich hatte auch keine Sorgen mehr, dass das jetzt nicht irgendwie dort ein Erfolg werden könnte, sondern ich habe einfach geruht, in stärkeren Händen geruht. Und es war dann tatsächlich so, die OP war kein Erfolg. Also mir konnte dort nicht geholfen werden, weil der Defekt so groß war, dass sie das nicht durchführen konnten. Aber ich habe was viel Besseres gefunden. Ich bin Gott begegnet und meine Eltern haben mich dann besucht, haben mich dann mit dem Rollstuhl rausgefahren nach der Operation. Und ich habe dann in den Himmel geschaut, die Bäume angeschaut, die Blumen angeschaut. Und ich habe das wirklich jahrelang nicht mehr so erlebt. Es war wie ein Schleier, der mir von den Augen genommen wurde. Es war so eine Schönheit, so eine Freude, das anzuschauen. Und ich habe echt Tränen geweint, weil ich einfach gemerkt habe, ich weiß jetzt, wofür es eigentlich wirklich zu leben gilt. Und ich habe das gefunden, was ich eigentlich immer versucht habe, durch diese falschen und schlechten Dinge zu suchen, habe ich dort gefunden. Und dieses Glück ließ nicht nach. Ich habe die mit den Schwestern so einen guten Kontakt gehabt, mit den Pflegern dort. Die haben mich auch total ins Herz geschlossen. Ich war ein ganz anderer Mensch. Ne? Also diese Schwermut und auch diese Ängste vor Menschen und all das war wirklich weg. Und ich wollte aus diesem Krankenhaus nicht mehr gehen. Es war ein Ort, wo ich eigentlich erst gar nicht hingehen wollte. Aber jetzt wollte ich da nicht mehr weg, weil ich Angst hatte, diese Erfahrung, die ich dort gemacht habe, zu verlieren. Und ich weiß noch, wie ich mich dann von den Schwestern und den Pflegern dort verabschiedet habe und alle in den Arm genommen habe. Es sind echt Tränen geflossen dort nach einer Woche, wo ich dann den Bescheid hatte zu gehen. Ja, und das war so eine Erfahrung, die mich bis heute, ich sag mal, sehr geprägt hat, in dem Sinne, dass ich zwar immer wieder rückfällig geworden bin ab dem Zeitpunkt, aber von da an ich Gott in einer Tiefe begegnet bin und erfahren habe, wie er alle meine Bedürfnisse in der Tiefe stillen kann und dass er mich wirklich gesund machen kann. Und das war dann eigentlich der Anfang einer stufenweisen Entwicklung bis heute.
Das ist was Spannendes gesagt. Ich meine, das ist ein faszinierendes Erlebnis. Du hast gerade gesagt, das neue Leben sozusagen, das dann für dich ja begonnen hat, du bist ab und zu so rückfällig geworden. Also es gab sozusagen in deinem Leben trotzdem noch, du warst noch nicht ganz frei von Spielsucht, von Drogen. Also es war nicht so von so schwarz-weiß, sondern du sagst, du musstest so Stufen gehen. Also es ging Schritt für Schritt weiter. Wie lange hielt das an und wie, also bist du heute frei davon, ist ja die Frage.
Das war auch ein Prozess. Ich denke, es gibt manche Dinge, die nimmt Gott sofort weg. Aber manche Dinge belässt er auch in dem Sinne, dass wir lernen sollen, ihm zu vertrauen, dass wir lernen sollen, wirklich im Glauben sein Wort anzunehmen und zu wissen, dass er uns helfen kann, wirklich all diese Probleme, die in unserem Leben sind, diese vielen Knoten zu lösen. Bei mir war das so, ich wurde immer wieder durch Freunde hineingezogen sozusagen. Also nicht, dass sie jetzt die Schuldigen sind, aber ich habe mich ja dafür entschieden. Aber dieses Belohnungsdenken zu entspannen nach einer Woche von Arbeit und am Wochenende wieder ein Trinken zu gehen und so, das ist nicht von heute auf morgen einfach weg gewesen. Das waren ganz große und starke Kämpfe, weil es ja eine Verwurstung von vielen Problemen waren. Es war ja nicht nur diese Süchte, sondern durch diese Süchte sind ja noch andere Defekte in meinem Herzen entstanden und alles wirkt irgendwo zusammen und ist so ein Cocktail. Und Gott hat aber die Übersicht und er weiß, welchen Knoten er zuerst lösen muss. Und so habe ich das auch erlebt, dass er Knoten für Knoten angefangen hat, in meinem Leben zu lösen. Und ein Beispiel war, was ganz stark für mich war, ich war 2013 in Südafrika mit einer Organisation Praktikawelten. Und das ist ein bezahltes Praktikum, was man dort macht. Man ist dann vormittags in so einer sozialen Einrichtung, Kindergarten oder Schule oder andere soziale Projekte. Und am Nachmittag hat man Freizeit und kann sich das Land dann anschauen und. Und da war ich auch so schon Mitte 20 rum, gehörte schon zu den alten Eisen sozusagen. Und wir waren zusammen in einem Apartment. Und da wurde mir dann mein Zimmernachbar vorgestellt, der Jonas. Und ich war gerade dabei, eigentlich diese Süchte zu überwinden. Oder ich hatte das schon abgelegt. Also ich habe schon nicht mehr geraucht, schon nicht mehr getrunken. War da eigentlich schon ziemlich von los. Und dann hat er sich mir vorgestellt und gesagt, ich bin der Jonas, ich rauche übrigens. Und eigentlich all diese Dinge, die ich eigentlich gerade angefangen hatte abzulegen, hat er mir dann so wieder unter die Nase gerieben und gesagt, was ist das denn jetzt für ein Zimmernachbar? Was hast du mir da jetzt eingebrockert? Ja. Und ich habe echt gehadert. Ist übrigens später ein richtig guter Freund noch geworden, wie Gott das geführt hat. Aber das Wichtigste war für mich, ich habe mir jeden Morgen diese intensive Zeit mit Gott genommen. Ich bin um 6 Uhr immer, habe ich mich dann in unser Wohnzimmer begeben, habe mich auf die Couch gesetzt und habe dort Andacht gemacht. Habe intensiv gebetet, habe in Gottes Wort gelesen, habe mich gestärkt durch seine Verheißungen und bin dann so in den Tag hineingegangen. Es wurde auch immer sehr belächelt. Das war auch nicht einfach, das war auch für mich, weil ich ja sowieso schon ein sehr starkes Problem hatte mit Ausgrenzung oder nicht dazuzugehören, war es ein doppelter Kampf für mich. Aber Gott hat mir die Kraft gegeben, mich dann auch für die Schwachen, die dann auch da benachteiligt waren, vielleicht ähnlich empfunden haben wie ich an gewissen Punkten, zu unterstützen und zu helfen. Das hat mir dann auch wiederum geholfen, dran zu bleiben. Und diese Zeit hat mir ganz viel Kraft gegeben am Morgen für den Tag. Und es kam dann, zu der Zeit war dann Champions League. Und die sind dann einmal in eine Bar gegangen und haben mich damit eingeladen. Und ich wollte mich dann nicht so zurückziehen. Ich wollte nicht derjenige sein, der dann der Spielverderber ist. Ja, und habe dann diesem Gruppenzwang, diesem Druck nachgegeben. Ich war noch nicht so fest. Bin dann dort mit hin. Und das war dann damals das Champions League-Finale. Dortmund-Bayern. Und ich kann nur sagen, wenn man sich schon auf diesem Weg begibt, dahin zu gehen, wo eigentlich das der Herrschaftsbereich des Widersachers ist, dann kann man eigentlich nur fallen. Aber ich hatte damals nicht die Kraft, dem zu widerstehen oder die Erkenntnis und die Festigkeit. Und ich bin dann dorthin und dann haben sie mir ein Bier hingestellt und ich habe ganz fest mir vorgenommen, kein Bier zu trinken, kein Fleisch zu essen. Ich hatte auch davon mich schon losgesagt. Ich bin in so eine vegetarische Ernährung übergestiegen, wegen meinem Knie auch. Das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall kam dann ein Bier nach dem anderen. Ich habe eins getrunken und dann war es eine Verkettung einfach. Und letztendlich dann eine Schachtel Zigaretten noch geraucht, Fleisch gegessen, eigentlich alles, was ich abgelegt hatte. Und dann zuletzt auf der Tanzfläche mein ganzes altes Leben eigentlich wieder hervorgeholt, was so begraben schon war in Christus. Und dann kam es wie ein Blitz über mich. Ich stand auf dieser Tanzfläche. Und es war wie ein Blitz, als ob ich da eine Vogelperspektive bekommen habe und mich von außen betrachtet habe und dann mein jämmerliches Leben betrachtet habe. Ne? Also für diesen Moment, für diese Momentaufnahme, das alles, was mich so unglücklich gemacht hat und zerstört hat über die Jahre, alles wieder so in mir aufgekommen ist und ich war tiefst traurig. Es war wirklich, ich bin wie ein Schalter umgelegt. Ich bin dann von der Tanzfläche runtergegangen, habe mich dann hingesetzt und habe wirklich innerlich ganz, ganz stark geweint, so in mich hineingeweint und getrauert. Und neben mir saß der Marcel, der war sehr traurig, weil Dortmund verloren hatte. Und ich habe zu ihm gesagt, Marcel, ich sag dir eins, das ist der letzte Tag, an dem ich geraucht und getrunken habe. Und es war dann tatsächlich so, als ich dann nächsten Tag verkatert aufgewacht bin, hatte ich eine ganz tiefe Reue in meinem Herzen. Und ich habe mit Gott gerungen, wirklich, unter Tränen und habe gesagt, ich möchte das nie wieder, Gott. Ich möchte dir doch treu sein. Ich weiß doch, dass es schlecht für mich ist. Du hast mich doch so vieles gelehrt. Oh, hilf mir bitte, hilf mir, die Gnade zu bekommen, wirklich standhaft zu sein und zu überwinden. Und das war wirklich der letzte Abend, an dem ich geraucht und getrunken habe, bis heute. An diesem Punkt hat Gott mich wirklich vollständig freigemacht. Und es war ein langer Prozess. Und Gott hat immer wieder musste er Daumenschrauben oder ich sag mal die Schraubzwinge anlegen. Aber diese Überzeugung, diese Last des Gewissens, die dann immer stärker wurde, die hat mich letztendlich in so eine tiefe Reue und Buße geführt, dass Gott mir dann auch vollständig den Sieg schenken konnte.
Das ist immer faszinierend zu hören, also wie liebevoll Gott in dein Leben eingreift. Also auch wie langmütig er ist, wie sehr er mit uns wartet, wie er uns hilft, so Schritt für Schritt unseren Weg zu gehen. Wie uns aus der Not rausholt und uns eine neue Perspektive gibt. Das hat er bei dir ja auch gemacht. Also nachdem du das jetzt durch Gottes Hilfe überwinden konntest, nachdem er dich freigemacht hat davon, wie ging dein Leben denn dann weiter? Ich meine, viele Menschen kennen dich in Deutschland. Man sieht dich auf den Straßen hier und da. Du hast nicht mehr diese Menschenphobie. Also im Gegenteil, gehst du heute auf sie zu. Wie ist das gekommen? Was ist passiert? Also wie ging dein Leben weiter, nachdem Gott dich freigemacht hat von diesen Zwängen, von diesen Nöten?
Ja, es ist auch sehr spannend, einfach, dass auch diese Spielsucht, das ist ja auch ein Prozess gewesen, wo Gott mich dann immer mehr dann von befreit hat. Also erstmal die groben Sachen sozusagen, wie bei einer Zwiebel. Erst diese leichten Schichten werden entfernt und dann geht's immer mehr in den Kern hinein. Und das hat Gott dann auch immer mehr entfernt. Und ich bin dann, wo ich dann wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, bin ich auf eine Missionsschule gegangen. Ich habe mich dann damals in dieser Zeit in Südafrika entschieden, auf eine Missionsschule zu gehen. Und da war ich dann für 6 Monate. Eigentlich ging es 10 Monate. Aber ihr müsst euch vorstellen, ein Mensch, der total insozialisiert ist, geht auf eine Missionsschule, wo er dann einen dauerhaften Zimmerpartner hat. Das war für mich alleine schon eine Riesenherausforderung, nicht mehr meine Privatsphäre zu haben, mich zurückzuziehen, über mich und mein Leben nachzudenken. Und dann halt auch noch diese 20 Leute, die ich immer um mich herum hatte. Das hat mich sehr, 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 sehr herausgefordert. Am Anfang habe ich noch alles aufgesogen wie ein Schwamm, weil ich so viel wissen wollte. Aber dann kamen diese ganzen Probleme durch in meinem Leben. Und aus diesem Schwamm, ja, wurde echt ein, ich sag mal, ich wurde so trocken und innerlich und leer und immer depressiver, weil ich gesehen habe, die anderen waren noch so freudig, die konnten diese Beziehung zueinander pflegen, was ich ja gänzlich verlernt hatte. Freundschaften aufzubauen, mich so zu sozialisieren, das konnte ich alles gar nicht mehr. Und diese Konflikte wurden immer stärker, so dass ich dann teilweise am Nachmittag schon so erschöpft und müde war, dass ich mich ins Bett gelegt habe. Und dann auch morgens depressiv aufgewacht bin. Weil einmal dieser Leistungsanspruch, das zu leisten, was die anderen leisten, dann mit den anderen umzugehen, wie die es gelernt haben schon, miteinander umzugehen. Und ich konnte es nicht. Da kam auch Neid, Eifersucht, Stolz. All diese Dinge kamen auch noch mit dazu. Und dieses Zusammenspiel hat mich dann fast zu einem Burnout geführt. Also ich kann wirklich sagen, ich war an einem Punkt, wo ich nicht mehr existieren wollte, weil der Schmerz in mir so groß war. Ich will einfach nur mal ganz tatsächlich real schildern, wie es war. Aber Gott hat mich zu keiner Zeit, hat er mich aus seinen Augen verloren, sondern er hat alles das genutzt, um etwas Wunderbares daraus zu machen. Er hat mir nicht jemanden von der Schule, ich bin sehr dankbar, Gott sei Lob und Dank dafür, dass ich da sein durfte. Das hat damit jetzt auch gar nichts zu tun. Aber er hat mir jemanden außerhalb der Schule geschenkt, wie ein Engel, der mich dann an die Hand genommen hat in dieser Zeit, wo es mir sehr schlecht ging und einfach nur mir nur zugehört hat, einfach nur für mich da war, einfach Dinge mit mir gemacht hat, wo ich einfach mal abschalten konnte und gar nicht nach Lösungsansätzen gesucht hat, sondern einfach nur da war. Ich glaube, das ist, was sehr viele Menschen dort draußen brauchen, einfach jemanden, der für sie da ist. Das ist auch für mich heute ein ganz wertvolles Beispiel oder Vorbild, wie diese Frau damals vorgegangen ist, um mir zu helfen. Und dann, als ich dann erkannt habe, ich kann hier nicht bleiben. Ich kann auf dieser Schule nicht bleiben. Es ist einfach, ja, die Last ist zu groß. Ich kann damit nicht umgehen. Ich muss erstmal wieder in einen geschützten, ruhigen Raum zurück. Habe ich durch die Mithilfe dieser Frau, die Gott mir an die Seite gestellt hatte, also es war eine verheiratete Frau, habe ich es geschafft, halt einen sauberen Abschluss zu finden. Ich konnte mich sowohl von der Missionsschule als auch von der Gemeinde, wo ich dann, die dann dort mit ansässig war, von vorne wirklich verabschieden und auch sagen, so nicht im Detail, aber warum ich das mache, warum ich gehen muss. Und was dann passiert ist, war für mich auch sehr gewaltig. Ich bin dann nach Hause gefahren, das ist eine riesen Last von meinen Schultern gefallen und ich habe 3 Monate lang nur mit Jesus Zeit verbracht. Ich habe zu seinen Füßen wirklich gesessen, von morgens bis abends und ich habe auch nicht genug bekommen. Wisst ihr, also es war eigentlich das, was vorher diese Sucht war, wo ich tagelang, nächtelang vor dem Rechner saß, bei Leuten saß, die mir nicht gut getan haben, war jetzt zu Jesu Füßen. Und ich habe so eine Regeneration, so eine Heilung da erfahren. Ich kann euch nur sagen, Jesus ist der beste Arzt und beste Psychologe, beste Sozialpädagoge. Es gibt keinen besseren als Jesus, der euch wirklich vollständig heilen kann. Das habe ich so stark in dieser Zeit erlebt. Und da war auch dieser Zeitpunkt, ich mich so gefüllt habe mit Gottes Wort, wo ich jetzt wusste, jetzt geht es mir so gut, dass ich jetzt den nächsten Schritt gehen kann. Und dann habe ich einen Bundesfreiwilligendienst gemacht und ich habe währenddessen ganz viele Bibeltexte auswendig gelernt. Das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, fest zu werden im Wort Gottes. Wie oft hat Gott mir durch sein Wort Dinge gezeigt, offenbart, wenn ich sie den Tag über immer wiederholt habe und mir vor Augen geführt habe. Das ist auch ein ganz wertvoller Aspekt, wie wir wirklich Dinge überwinden können, indem wir Gottes Wort wirklich im Herzen tragen und dadurch das Original haben und die Täuschung sofort entlarven, aber auch die Kraft durch das Wort, das in uns zu wirken, was da drin enthalten ist. Und das habe ich ganz praktisch dann immer mehr erlebt. Habe diesen Bundesfreiwilligendienst gemacht und habe dann 2016 mich nach dem richtigen Ort und Platz, wo Gott mich eigentlich dauerhaft hin verpflanzen möchte, umgeschaut. Ich bin in diesem Jahr, ich kann es nicht ganz genau sagen, ich meine aber 4-5 Mal bin ich umgezogen, um einfach nur zu zeigen, wie viele Sachen ich mir angeguckt habe. Ich war in meinem christlichen Pflegedienst, habe dort mitgearbeitet. Dann war ich in Hagen und habe dort eine Gesundheitsausbildung gemacht. War dann wieder zu Hause. Habe mir dann wieder andere Missionswerke angeguckt, wo ich unterkommen kann. Aber es hat nie irgendwo richtig gepasst. Und ich habe dann ein Studium angefangen in Bielefeld. Soziale Arbeit und Diakonie. Und das war ja auch eine ganz wichtige Schule für mich, weil ich dort einfach erlebt habe, dass nicht das, was die Welt uns anbietet, uns wirklich am besten zurüsten kann für die Aufgaben, die Gott für dich persönlich vorgesehen hat, sondern was Gott für dich vorgesehen hat, viel besser ist. Und ich will auch keinem jetzt ein Studium ausreden. Ich wollte nur sagen, ich war so felsenfest davon überzeugt, dass das der richtige Platz und Ort für mich ist, einen Schein zu machen, dann damit sein Geld zu verdienen, seine Familie zu versorgen, hat ja auch alles seine Richtigkeit. Aber ich war dort und ich habe meine ganze Hoffnung da reingesetzt, endlich jetzt allen zu zeigen, was in mir steckt. Ich bin jetzt regeneriert, mir geht's jetzt relativ gut. Ne? Ich hatte natürlich immer noch Probleme, aber es ging mir schon wesentlich besser als damals. Und jetzt kann ich endlich mein eigenes aufbauen. Und als ich dann auch dieses Studium angefangen habe und dann gemerkt habe eigentlich, dass ich nur Unfrieden habe. Ich saß da wirklich, ich habe die Vorlesung mir angehört, ich habe mir was ganz anderes darunter vorgestellt für mich persönlich. Und ich bin dann nach Hause und ich habe in der Bibel gelesen. Und das hat mir so viel mehr gegeben, als das, was ich dort in den Unterrichtseinheiten gehört habe. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was soll das jetzt, Gott? Warum? Ist doch der richtige Platz. Du hast mir das doch gezeigt. Ich bin auch diesen Weg gegangen. Und ich habe dann wieder ganz stark gehadert. Aber ich habe einfach gemerkt, Gott hat was anderes für mich irgendwo vorgesehen. Aber ich konnte es nicht greifen. Und ich habe dann eine Schwester kennengelernt, die mit mir zusammen gebetet hat. Und mit mir wirklich jeden Tag täglich gebetet, das habe ich mir immer gewünscht. Und sie hat zu mir gesagt, Simon, wenn du wirklich wissen willst, was Gottes Wille für dein Leben ist, dann faste und bete, lege es ihm ganz konkret vor. Das habe ich dann getan und Gott hat mir erstaunliche Antworten aus seinem Wort gegeben und das eigentlich schon bestätigt, was er vorher zu mir gesagt hat, dass ich halt als Evangelist arbeiten soll, dass ich Vollzeit in seinem Weinberg arbeiten soll, dass ich die Zeit jetzt nicht damit verbringen soll, mich noch mit mehr zu füllen. Gott hat mich doch schon gefüllt mit so vielem. Wend es an, nutze es, ich komme bald wieder, geh raus. Ich gebe dir eine bessere Ausbildung. All dieses, aber ich habe es dann nicht, ich wusste das ja eigentlich schon, aber ich habe es dann irgendwie nicht im Glauben angenommen. Und dann hat die Schwester zu mir gesagt, werde ich nie vergessen.
Die Schwester meint, das war eine Dame aus der Gemeinde.
Aus der Gemeinde, genau. Die Esther, die hat dann zu mir gesagt, oder ich habe dann gesagt, das müsste man echt an den Himmel anschreiben. Wenn ich jetzt Gottes Wort am Himmel angeschrieben sehen würde, dann würde ich es glauben. Ne? Aber die Schwester hat zu mir gesagt, was willst du mehr? Du hast Gottes Wort, das kann ich euch auch wirklich zusprechen. Ihr habt Gottes Wort. Gott spricht ganz persönlich zu dir in dein Leben hinein und sagt dir, was du tun sollst. Nimm das an. Und als sie das gesagt hat, ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich habe es dann angenommen, habe so einen tiefen Frieden gehabt und habe innerhalb von 3 Tagen alles dort gecancelt und dann ja die Kommilitonen Bescheid gesagt, meinen Dozenten Bescheid gesagt, meiner Mutter. Die konnte ich dann wirklich überzeugen noch davon, dass Gott wirklich zu mir gesprochen hat, obwohl sie das ja alles finanziert hat und alle Hoffnung da reingesetzt hat. Und gesagt, jetzt schon bricht der Junge das schon wieder ab. So ungefähr, ne?
Aber das, was Gott dir sozusagen aufs Herz gelegt hat, was er dir gesagt hat, ist, dass du als Bibelarbeiter, Evangelist arbeiten sollst.
Genau.
Und du wusstest, also du hast wirklich vom Verstand her und auch vom Herzen her gemerkt, das ist genau das, was ich machen möchte.
Das ist genau das, was ich machen möchte, auch schon vorher eigentlich. Mhm. Aber ich dachte, dass ich habe mich so bereden lassen. Von meinem Umfeld, mach doch was, mach was Vernünftiges. Ich hatte dann nicht mehr die Geduld, auf Gott zu warten und dann voranzugehen, sondern ich habe dann, ich denke, es war aber auch ein guter Umweg. Gott nutzt immer wieder Umwege in unserem Leben, um uns dann auf den richtigen Weg zu führen. Er kennt uns ja, er weiß, welchen Weg er mit uns gehen muss, auch wenn es wie ein Umweg erstmal scheint. Und dann habe ich ja das alles gecancelt und ich wusste jetzt aber nicht, wohin. Dann habe ich mir wieder einiges angeguckt und habe dann wieder gefastet und gebetet Und um das ganz kurz zu machen, ist dann halt dabei rausgekommen, dass Esther und ich von unseren Fähigkeiten her und auch von unserer Ausrichtung im Dienst sehr gut zusammenpassen würden. Sie ist verheiratet gewesen, muss ich natürlich dazu sagen. Und wir haben dann einfach das nochmal Gott vorgelegt und sie hat sich auch schon immer lange jemanden gewünscht, mit dem sie zusammenarbeiten kann. Sie war auch immer alleine. Und so hat sie dann gesagt, ja Mensch, komm doch hier zu mir nach Hagen, ne? Und wir arbeiten hier zusammen im Weinberg für den Herrn. Hier kannst du Vollzeit arbeiten. Und dann hatte ich aber keine Wohnung und ja, dann hat sie mich dort bei sich, also der Mann hat dann letztendlich zugestimmt als Untermieter, weil die haben ein großes Haus gehabt, haben die mir dann ein Zimmer dort zur Untermiete gegeben. Es war auch unter Fasten und Gebet, weil der Mann hätte nicht mal eine Frau dort wohnen lassen wollen als Missionarin. Aber dann, als wir, nachdem wir gefasst und gebetet haben, Esther ihn gefragt hat, sagte er so, kein Problem. Die Idee hätte ja von mir sein können. So ungefähr. Genau. Und dann habe ich dann dort ein halbes Jahr gewohnt. Es war sehr herausfordernd. Ich wurde sehr geschliffen durch diesen engen Kontakt, weil sie auch, ich sag mal, von ihrer Persönlichkeitsstruktur ganz anders war, als ich jetzt, deutsch, ordentlich, ne, vorwärtsgehend, und sie halt eher so ein bisschen langsamer, was ja auch in Ordnung ist. Ich hatte diese Geduld überhaupt nicht gehabt und da kamen ganz viele Konflikte und Probleme auf und das ging so stark eigentlich, dass ich am liebsten gegangen wäre. Ich wollte oftmals flüchten. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem, dass wir oftmals aus Situationen flüchten, die Gott nutzen möchte, wenn wir drin bleiben, um den Schliff zu bekommen, um den nächsten Schritt zu gehen. Und hätte ich nicht gewusst, dass es wirklich Gottes Wille ist, dann wäre ich da auch nicht geblieben. Also es ist so wichtig, dass wir im Vorfeld schon wissen, wenn wir irgendwo hingehen, ist es wirklich Gottes Wille. Und deswegen lässt Gott manchmal auch ganz schwierige Situationen zu, damit wir die ganz eindrückliche Bestätigung haben, dass wenn es schwierig und es wird schwierig werden, es ist ganz klar, dass wir dranbleiben, dass wir nicht aufgeben, dass wir seine Hand weiterhin festhalten.
Und gerade diese schwierigen Situationen, das ist ja so ein bisschen Charakterschule, dann werden wir verändert, bearbeitet. Ist bemerkenswert, also was Gott in unserem Leben zulässt, weil er genau weiß, das brauchen wir jetzt. Manchmal kommen uns die Dinge ja sehr schwer vor, die Hindernisse sehr groß, aber Gott gibt sie genau dann, er passt auch auf uns auf. Also er lässt uns ja nicht alleine, aber er benutzt das, um uns zu verändern, um uns zu formen. Und dann hast du da jetzt in Hagen mit der Esther und ihrem Mann zusammengearbeitet?
Genau, der Mann, der ist nicht wirklich gläubig, also schon auf dem Weg, schon glaubt er an Gott, aber der hat sich halt, ich sag mal, jetzt nicht so in das Werk mit eingebracht. Esther und ich haben dann dort mit der Gemeinde zusammen für die Menschen dort in Hagen gearbeitet. Und ich habe, ja, um auf deine Frage vielleicht zurückzukommen, wie der Dienst sich da entwickelt hat, ne, dass wir dort angefangen haben, ja, einen Gebetskreis zu gründen, einen Missionskreis zu gründen, einen Hauskreis zu gründen. Wir sind auch von Tür zu Tür gegangen. Ist auch ganz interessant, dass ich dadurch damals meine Wohnung bekommen habe, eigentlich mehr oder weniger, dass als wir die Nachbarschaft besucht haben, wir haben ein Haus ausgelassen damals, das wollten wir dann noch besuchen, aber es ergab sich dann so, dass die Vermieterin oder die Hausbesitzerin dann draußen stand oder dazu kam, als wir mit dem Dachdecker dort gesprochen hatten und da hat sich dann nach langem Gebet und Ringen eine wunderbare Wohnung gefunden, wo ich bis heute drin wohnen darf, wo meine Frau dann auch mit dazugekommen ist, unter sehr günstigen Konditionen, mitten im Wald, wie ich es mir immer gewünscht habe, oder am Wald gelegen, ganz ruhig, ganz kleine Wohnung, aber völlig ausreichend. Und das hat Gott geführt. Dann habe ich Arbeit gefunden. Alles in einem Monat. Arbeit gefunden, habe ein Auto bekommen, bin dann halt mehr so, ich sag mal, selbstständiger geworden noch. Nicht unabhängig von Esther, aber selbstständiger geworden und konnte mein Leben dann einfach mehr aufbauen. Und ein ganz wichtiger Aspekt, der dann dazu kam, wo ich dich ja auch, lieber Ronny, kennenlernen durfte, das war ja 2018. Da war ich erst in Leipzig auf einer Missionswoche. Dort haben wir vormittags Schulung bekommen, wie wir gewinnbringend Missionsliteratur an die Menschen bringen können. Und im Nachmittag sind wir dann immer rausgegangen. Und da haben wir ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Und da habe ich vor allen Dingen eine Sache kennengelernt, den Bücherwagen. Und dieser Bücherwagen hat mich fasziniert von Anfang an. Ich habe mich auch sehr darin letztendlich verliebt, in diesem Bücherwagen. Und ja, ich bin dann 1, 2, 3 Wochen später war dann in Stadtroda, auch eine Missionswoche. Und da habe ich den Bücherwagen schon bestellt gehabt, dass, wenn der Bruder das schafft, bis dahin fertig ist. Und da auf dieser Missionswoche warst du ja letztendlich auch und hast dort eine Evangelisation gehalten am Abend. Ja, und da habe ich dann diesen Bücherwagen abgeholt. Den habe ich dann ja dann mit nach Hagen genommen. Habe dann angefangen und ich glaube, das war für mich eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt, schon vorher, aber da noch umso mehr, mir wirklich fest zwei Termine in der Woche zu nehmen. Einmal in Hagen rauszugehen, einmal in Dortmund war das dann. Das ist auch eine tolle Geschichte, wie Gott mich dahin geführt hat. Aber da dann beständig meinen Dienst für Gott zu tun. Und ich weiß noch anfänglich mit meinem Hintergrund, ich war jetzt ja nicht mehr ganz so gefangen in der sozialen Phobie, sag ich mal. Es war ja schon ein ganz großer Heilungsprozess entstanden, aber trotzdem war noch große Ängste, gerade auf Menschen zuzugehen, weil du das ja auch gefragt hattest, wie das dann sich weiterentwickelt hat. Und ich war dann in Dortmund, und ihr müsst euch vorstellen, eine Riesenstraße, 50, 60, 70 Meter breit, also Hauptbahnhof, Innenstadt, tausende von Menschen. Und ich da ganz alleine. Mit dem Bücherwagen und vielen Büchern drauf. Und ich habe eine so tolle Erfahrung dort machen dürfen. Ganz kurz gesagt über die Zeit, dass ich teilweise im Sommer dort 6, 7, 8 Stunden am Stück stand, weil ich da gar nicht weggekommen bin. Weil Gott mir immer neue Leute in den Weg geführt hat, wo ich 1,5 bis 2 Stunden über die Drei-Engels-Botschaft aus Offenbarung 14 und viele andere Botschaften aus der Bibel, die Prophetie, vor allen Dingen auch mit den Menschen sprechen konnte. Und die haben das so aufgesogen wie ein Schwamm. Und man hat selber gemerkt, man ist so schwach, aber das Wenige, was man gelernt hat, einfach dem Herrn zur Verfügung zu stellen, wie viel lässt er daraus erwachsen? Das habe ich da ganz stark erlebt. Und wenn man das erlebt, dann weiß man, wie groß die Freude ist, die Gott eigentlich schenken kann. Das ist verglichen mit dem, was die Drogen einem am guten Empfinden gegeben haben, gar nicht zu vergleichen. Und vor allen Dingen, es schadet dir nicht. Weißt du, du kommst nach Hause, du bist immer noch gesund, du bist immer noch kräftig, du hast keine verkaterte Nacht und nächsten Tag geht es dir total schlecht. Nein, sondern du hast eine ganz tiefe Erfüllung, die bis in die Ewigkeit reicht. Tust wirklich etwas, was ewigen Bestand haben wird. Und das habe ich ganz stark da erfahren. Das hat so einen starken Heilungsprozess in mir ausgelöst. Das war ein ganz wichtiger Aspekt, auch wie ich das überwinden konnte, indem ich angefangen habe, nicht nur zu Hause zu sitzen und darüber nachzudenken und zu philosophieren oder zu theoretisieren über das, was in der Bibel steht, sondern, und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt für euch, das wirklich zu leben. Wir sind berufen dafür, Gottes Werk wirklich voranzubringen. Und indem ich das getan habe, habe ich diese ganzen Ängste immer mehr überwunden, sodass ich Menschenmassen auch auf mich zugekommen sind und ich trotzdem ruhig bleiben konnte, und auch wirklich auf Leute auch gezielt zugegangen bin, wo ich früher niemals drauf zugegangen wäre, schwarz gekleidet mit Piercings und Tattoos und ne, das oftmals gerade die Menschen waren, wo man auch sehr interessante Gespräche geführt hat. Und so hat sich das da mit der Büchermission immer mehr entwickelt. Und wir hatten auch 2 Zeltevangelisationen durchgeführt, vielleicht mal kurz am Rande, wo wir ein großes Zelt in Hagen aufgestellt haben, wo das erste Mal die Esther gepredigt hatte für 18 Abende. Und beim zweiten Mal für 10 Abende dann ich gepredigt habe. Das habe ich auch nicht mir irgendwie zugeschrieben. Ich habe 2-mal gefasst und gebetet, ob Gott das wirklich will, weil ich große Angst davor hatte, sowas zu machen. Und dass ich dann dort in der Öffentlichkeit, in diesem Zelt, selber auch gepredigt habe, das war eine unglaubliche Herausforderung. Aber Gott hat es gesegnet, Gott hat es geführt. Ich weiß noch, wie ich einmal thematisch nichts mehr hatte. Ich konnte mich nur für 3 Tage vorbereiten. Ich hatte auch die ganze Organisation und Planung. Da hat Gott mich auch so sehr gesegnet, dass ich so viel lernen durfte in so viele Bereiche. Also diese himmlische Ausbildung, die Gott geschenkt hat, die vom Himmel akkreditiert ist, die viel besser ist. Ihr lernt so viel mehr bei Gott. Es wird viel herausfordernder, aber viel lehrreicher und viel segensreicher und erfüllender, das zu machen, was Gott für euch vorgesehen hat. Ich möchte euch da sehr ermutigen, diesen Weg zu gehen. Egal wer, ob das jetzt Eltern sind oder nichts gegen Eltern. Aber wenn Gott euch einen ganz klaren Auftrag gibt, müsst ihr mehr Gott gehorchen als den Menschen und sogar den eigenen Eltern. Also eher den Rat von Gott annehmen und das wirklich umzusetzen. Und das habe ich auch wirklich erlebt, dass Gott so große Dinge getan hat in meinem Leben, die ich mir vorher niemals für möglich gehalten hätte. Und ich hatte an diesem Abend ja dann nichts vorbereitet und es war schon, ich glaube, 5:30 und 6 Uhr ging es los. Ich hatte nichts. Das war am Sabbat. Der vorletzte Abend, ganz wichtiger Abend. Und ich will nicht damit sagen, man soll nicht man soll immer gut vorbereitet sein, aber es war in der Situation einfach für mich nicht möglich. Und so habe ich mich mit Esther niedergekniet und gebetet. Und es war echt ein Ringen. Und ich habe dann einfach vertraut und Gott hat mir in einer halben Stunde die ganze Predigt eingegeben. Und ich muss euch wirklich sagen, ich habe noch nie so stark erlebt in dieser ganzen Evangelisation, die wir durchgeführt haben, dass Gott so stark an diesem Abend gewirkt hat. Und das sind alles besondere Erlebnisse, die ihr dann macht, wenn ihr mit Gott dieses Abenteuer wagt. Ne? Also wenn ihr nicht nur in der Theorie bleibt, sondern in die Praxis vorangeht. Genau.
Also man kann wirklich sagen, Gott hat einen neuen Menschen aus dir gemacht. Es hat sich viel in deinem Leben bewegt, hat sich viel geändert. Am Anfang hattest du ja nun Schwierigkeiten, wir wissen, auf Menschen zuzugehen und Menschen zu sprechen. Hat sich das verändert heute? Ich meine, man kennt dich als Missionar mittlerweile, Evangelist. Du redest vor Menschen. Was für ein Mensch ist aus dir geworden? Also was hat Gott bewirkt in dir?
Ja, also ich bin dann viele Stationen durchlaufen und ich habe Gottes Ruf gehört, wirklich das zu tun, was er mir sagt. Ich habe immer mehr gelernt, auf seine Stimme zu hören und habe mich nicht mehr so davon beeinflussen lassen, was wollen Menschen vielleicht gerne in meinem Leben sehen oder meine Eltern, meine Familie, sondern was möchte Gott? Und als ich diesem Ruf halt immer mehr gefolgt bin, habe ich auch gemerkt, dass ich nicht nur einfach ja untätig zu Hause sitzen und über Sachen philosophieren kann und nachdenken kann, also nur in der Theorie zu schweben, sondern wirklich in die Praxis hineinzugehen. Und davor habe ich mich sehr gescheut, weil das ja meine Konflikte, die ich hatte, heraufbeschworen hat. Das heißt, ich habe mich dann sozusagen in eine Zone hineinbegeben, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe eigentlich. Aber ich wusste ganz genau, nur wenn ich mich diesem aussetze, durch den Glauben, dann kann ich diese Dinge überwinden. Und ich habe dann erlebt, wie Gott mein Leben wirklich dadurch immer mehr umgekrempelt hat. Ich habe einen ganz tollen Bibelvers, den ich euch an dieser Stelle gerne mal mitteilen möchte, der mein Leben da ab da an sehr geprägt hat. Und das steht in Jesaja 58, Vers 10 und 11. Und dort heißt es, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken und du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Und dieser Vers, der hat mich so angesprochen. Gott hat mir den immer wieder gezeigt und hat gesagt, wenn du das machst, wird das die Folge sein. Und es hat sich wirklich bewahrheitet in meinem Leben, dass in diesen Kämpfen, die ja nicht aufgehört haben, auch draußen, wenn ich dann angefangen habe, Missionen zu machen, zu den Menschen zu gehen, mit ihnen zu sprechen, man hat sich ja nicht immer gut gefühlt. Diese Konflikte waren ja noch da. Aber indem ich einfach das gemacht habe, was Gott mir verheißen hat, wenn ich das tue, dass das die Folge sein wird, diese Heilung und auch dieser Trost, das habe ich zu 100% erlebt. Dass in dieser Schwermut, wenn man draußen gestanden hat, aber den Menschen von Gott erzählt hat, diese Sachen weitergegeben hat, dass das auf einmal ja so nicht mehr dominierend war, sondern der Friede Gottes und diese Freude war dominierend. Auch wenn es, ich sag mal, unterschwellig noch zu fühlen und zu spüren war, war es doch schon der Sieg. Und da, wo du schwermütig aus Missionsfeld gefahren bist, bist du so freudig wieder zurückgekommen. Oder wenn ihr Leute besucht habt, ne, oder andere, es muss ja nicht nur das gewesen sein, also jetzt die Büchermission, sondern in allem, was ihr für den Herrn tun dürft, liegt ein großer Segen drinne, weil ihr da nicht auf euch konzentriert seid, sondern auf Gott, auf seine Wahrheit und die bringt so eine Heilung in euer Leben hinein, wenn ihr selber zum lebendigen Zeugnis draußen für die Menschen werden dürft. Und das hat einen ganz großen Durchbruch in mein Leben hineingebracht bis heute. Verbunden natürlich, und das ist ein ganz wichtiger anderer Aspekt, mit dem ernsthaften Nachdenken, zur Ruhe kommen, stille werden, sich die intensive Zeit jeden Tag mit dem Herrn zu nehmen, zu seinen Füßen zu sitzen, die Befehle zu empfangen, die Kraft zu empfangen, die Gnade zu empfangen, diesen Weg wirklich mit dem Herrn zu gehen. Und dann werdet ihr, egal welche Probleme ihr in eurem Leben habt, ich zu 100%, das ist nicht, weil ich mich jetzt irgendwie besonders herausstellen möchte oder so, ich bin ja nur ein Beispiel von vielen. Er wird euch von allem heilen, was in eurem Leben ist und was jetzt noch für euch so unüberwindbar scheint.
Es ist so faszinierend, es ist so schön, das zu sehen. Also weil du das auch mit so einer Freude weitergibst. Also man sieht es in deinen Augen, dass das wirklich das ist, was dein Herz erfüllt. Und das ist einfach wunderbar. Ich wünsche das jedem Menschen, dass er so eine Erfahrung macht, wie du sie gemacht hast, dass wirklich aus einem ja, fast zerstörten Leben Gott ihm einen rausrettet und ein neues Leben schenkt und das auch so erfüllend ist, dass er das Leben heilt. Das ist so faszinierend und ich bin dir so dankbar, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich denke, diese Geschichte wird vielen Menschen helfen, die das sehen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, Ähnliches durchmachen und bei denen es vielleicht auch dran ist, sich an Gott zu binden und auch hier die rettende Hand zu ergreifen. Vielleicht, wenn ich dich fragen darf, dass du, wenn du noch einen Satz hättest oder ein Fazit noch sagen könntest, was würdest du vielleicht insbesondere unseren jungen Zuschauern noch mitgeben wollen?
Also was ich euch ganz persönlich nochmal sagen möchte, ich hatte es schon erwähnt, aber ihr könnt in Christus vollständigen Sieg haben. Egal wie verknotet, wie zerstört, wie verdorben euer Leben ist. Es ist ein Prozess, es ist ein Weg. Aber geht diesen Weg, Schritt für Schritt. Gott wird euch die vollständige Heilung schenken. Was Menschen nicht tun können, Ärzte, Psychologen, Sozialpädagogen oder sonstige akademische Fachmänner, können nicht euch so gut verstehen, wie Gott euch versteht und können euch nicht letztendlich wirklich helfen. Gott kann euch wirklich helfen und euch vollständig wiederherstellen. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den ich euch auch noch mitgeben möchte an diesem Punkt, ist es, gerade heute diese Reizüberflutung, dass man das Handy, es ist auch ein Segen, aber es ist, finde ich persönlich mittlerweile mehr Fluch. Ich bin froh, dass ich es im Himmel nicht mehr haben muss, dass man das wirklich mal abschaltet, dass man sich gerade morgens, Flugmodus und am besten bis nach dem Frühstück nicht, dass ihr euch wirklich intensiv mit Gott verbinden könnt, dass ihr diese Perlen, die Gott euch eigentlich geben möchte, er möchte euch so viel sagen, er hat so viel für euch, so viele Perlen auch in seinem Wort, aber die gibt's nicht für den Oberflächlichen, sondern für den, der wirklich tief hineingräbt. Und dafür brauchen wir Stille. Und das hält uns oftmals davon ab, so gut es auch natürlich wiederum für andere Dinge ist. Bitte, lass uns das mehr beherzigen. Das spreche ich auch zu mir, das Handy mehr auszumachen und mehr qualitativ intensive Zeit, gerade am Morgen, mit Gott zu verbringen. Und noch ein Aspekt, der mir sehr geholfen hat, nicht nach Gefühlen nur zu handeln. Gefühle sind von Gott eingegeben oder können von Gott eingegeben sein. Aber oftmals machen wir nur dann was, wenn wir uns danach fühlen. Ich denke, ihr kennt das. Ja, heute gehe ich raus, heute bin ich freudig, euphorisch. Aber gerade dann rauszugehen, wenn es einem nicht gut geht und dann zu erleben, wie Gott dann auf einmal das umwandelt in einen großen Sieg, in eine große Freude, das macht euch unabhängig von Zu- und Umständen und euren eigenen Gefühlen, sondern ihr lebt nur noch aus dem Worte Gottes. Das ist das, was wir erlernen sollen, aus einem jedem Worte Gottes zu leben, was aus seinem Munde kommt. Das bedeutet wirklich Gerechtigkeit aus Glauben, praktisch in deinem Leben erfüllt, Gottes Kraft offenbar wird. Und das hat mir sehr geholfen bis heute, also immer mehr nach Grundsätzen zu handeln, nach Gottes Wort und nicht nach meinen Gefühlen. Die Gefühle schenkt er dann im Nachhinein, das zieht dann nach. Aber darin fest zu werden, einfach das Richtige zu tun, weil es dran ist, weil es mir gut tut, weil Gott mich liebt, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der mir sehr geholfen hat. Und lasst euch nicht entmutigen von Menschen. Lasst euch nicht davon abbringen, wenn ihr das erkannt habt, das zu tun, dann macht das. Geht voran. Und ihr werdet erleben, dass Gott den Weg wunderbar bereiten wird und immer wieder neue Türen öffnen wird, wo man es vielleicht gar nicht vermutet hätte. Gott segne euch dabei. Ich wünsche euch ja alles Gute dafür, für diesen Weg, den ihr jetzt gehen dürft. Maranatha.
Was für ein wertvoller Ratschlag. Vielen Dank, Simon. Ich freue mich wirklich, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns dein Zeugnis zu teilen, über dein Leben zu sprechen. Ich glaube, so wie dir geht es bestimmt vielen Menschen auf der Welt. So oder so ähnlich. Und ich bin dir so dankbar dafür, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Du hast bestimmt noch unendlich viel zu erzählen und viele Erlebnisse gemacht in deinem Leben mit Gott. Aber das vielleicht ein andermal. Danke für all das, was du mit uns geteilt hast, für all die ermutigenden Worte und auch für den guten Ratschlag am Ende. Auch euch danke, dass ihr dabei wart, dass ihr mit uns gemeinsam dieses Zeugnis gehört habt und auch erleben konntet, wie ein Mensch wirklich verändert wird. Euch natürlich alles Gute und Gottes reichen Segen für euer Leben.